Ein kleiner Junge lächelt von einem großen Plakat Autofahrern entgegen, die auf der K707 bei Itstein-Ehrenbach unterwegs sind. Genau genommen sind es zwei Plakate, damit sie auch aus jeder Fahrtrichtung lesbar sind. Der Text auf den Plakaten ist aber weit entfernt von der Fröhlichkeit, die das Lächeln des kleinen Jungen ausstrahlt. In großen Buchstaben steht dort: Wer hat mich 1984 hier ermordet?
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. Hier geht es regelmäßig um Kriminalfälle, die sich in unserer Region, also grob im Bereich zwischen Worms und Wetzlar, abgespielt haben. Und ich denke, das ist schon im Intro deutlich geworden. Auch heute habe ich wieder einen spannenden Fall für euch dabei. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und Host dieses Podcasts. Und lasst uns noch einmal zurück zu dieser Szenerie aus dem Intro gehen. Wer hat mich 1984 hier ermordet? Ja, das ist die Frage, die sich die Polizei auch heute noch im Jahr 2026 und damit 42 Jahre nach dem eigentlichen Verbrechen immer noch stellt. Und dieses Mich, das bezieht sich auf den kleinen Jungen, 13 Jahre alt, der auf dem Plakat zu sehen ist. Er trägt die Haare nach rechts zu einem Scheitel und lächelt in die Kamera. Auf dem Bild trägt er einen roten Pullover, sein Name Markus Marker. Und sein Schicksal hat damals, 84, die Menschen in Itstein und Umgebung ziemlich mitgenommen. Und das tut es auch heute noch, denn der Mord an Markus Marker ist ein sogenannter Cold Case. Ein Mordfall, der noch nicht aufgeklärt werden konnte. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass der Fall damit zu den Akten gelegt wird, wie man so schön sagt. Man kennt das ja auch aus anderen Fällen. Es wird immer mal wieder geschaut, ob es neue Ansätze, Anhaltspunkte oder auch neue Methoden gibt. Die Welt dreht sich ja vor allem bei den technischen Fortschritten immer schneller. Und das macht natürlich auch vor der Kriminaltechnik nicht Halt. Auch da gibt es immer neue Verfahren, Methoden und Techniken, die bei alten, scheinbar ausweglosen Fällen noch einmal frischen Wind in die Ermittlungen bringen können. Und ohne zu viel zu verraten, wir könnten uns auch in dem Fall Markus Marker der Aufklärung nähern. Da kommen wir aber später noch einmal zu. Jetzt wollen wir erst einmal zurückgehen in das Jahr 1984 und wir gehen dafür zunächst nach Wiesbaden. Markus Marker lebt dort mit seinen Eltern und seinen Geschwistern, allerdings häufen sich irgendwann die Probleme in der Familie. Aus den alten Artikeln in unserem VRM-Archiv geht nicht so ganz genau hervor, was letztlich der Grund war, aber zusammengefasst lässt sich sagen, die Eltern wussten wohl einfach nicht mehr weiter. Wörtlich ist davon Schwierigkeiten zwischen Markus und seinen Eltern die Rede, die dann irgendwann dazu geführt haben, dass Markus in ein Kinderheim soll. Er soll wohl auch häufiger mal etwas geklaut haben und andere kleine Dinge ausgeheckt haben. Irgendwann waren die Eltern scheinbar einfach überfordert mit ihm. Sie wussten keinen anderen Ausweg. Man weiß nicht, ob die Wahl des Heimes eine bewusste Entscheidung war, ob sie da überhaupt eine Wahl treffen konnten. Fest steht aber, dass Markus im Kalmenhof in Itstein untergebracht wurde. Früher hat man den Kalmenhof als Idiotenheilanstalt bezeichnet. Es war eine, so hieß es, Konferenz für Idiotenheilpflege. So hat man das damals genannt. Es war also aus heutiger Sicht eine frühe Form einer Einrichtung für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Es gab immer wieder mal Veränderungen, besonders einschneidend im Zweiten Weltkrieg, als der Kalmenhof zur Zwischenanstalt für die Tötungsanstalt in Hadamar genutzt wurde. Dort wurden dann Menschen, ja man kann schon sagen, zwischengelagert, so menschenunwürdig waren die Bedingungen, bevor sie weiter nach Hadamar transportiert wurden und dort ermordet wurden. Es fand auch Selektion statt und auch auf dem Kalmenhof sind viele Menschen gestorben, vor allem Kinder, denen ein, Zitat, lebensunwertes Leben attestiert wurde. Eine grausame Geschichte, die nach dem Krieg ihr Ende fand, aber leider hört es da nicht mit den grausamen Geschichten auf, denn auf dem Kalmenhof kam es vor allem in den 50ern und 60ern zu schweren Misshandlungen der Kinder, die dort untergebracht waren. Es folgten Reformen, Umstrukturierungen und die Aufarbeitung der mitunter wirklich düsteren Vergangenheit, bis wir dann in der Zeit von Markus Marker ankommen und der Kalmenhof im Wesentlichen aus drei Säulen besteht: der Jugendhilfe, der Arbeit mit Kindern mit geistigen Behinderungen und der Arbeit mit Erwachsenen, die eine geistige Behinderung haben. Markus wird da in so einer betreuten Jugendeinrichtung untergebracht. Wann genau er von zu Hause ausziehen musste, ist unklar. Er scheint wohl etwa ein Jahr dort gewesen zu sein. Allerdings trennt sich die Familie wohl nicht im Streit. Das lässt sich annehmen, weil Markus immer wieder zurück zu seiner Familie geflüchtet ist. Er war im Kalmenhof als Ausreißer schon bekannt. In einem Beitrag von Aktenzeichen XY Ungelöst aus dem Jahr 2024 wird da auch ein kurzer Einblick gegeben. Im Juni 84 flüchtet Markus unerlaubt aus der Einrichtung. Die Fenster lassen sich eigentlich nicht von den Kindern öffnen, um eben genau so etwas zu verhindern. Um sie zu öffnen, braucht es einen Fensterschlüssel, mit dem sie erst entriegelt werden müssen. Und den hat Markus kurzerhand gestohlen und haut ab. Abends kehrt er aber wieder zurück. Im gleichen Monat schwänzt er auch die Schule, bricht wahrscheinlich ein Auto auf, haut wieder ab, taucht bei seiner Familie auf und wird von seinem Vater wieder zurückgebracht. Auch wird in seiner Akte notiert, dass er geweint hat, weil er seine Mutter anrufen will, das aber unter der Woche nicht gestattet wird. Am gleichen Tag haut er dann erneut ab. Häufig ist es dann so, dass sein Vater ihn abends wieder zurückbringt. Wiesbaden und der Kalmenhof, also vom Haus der Familie bis zu der Unterbringung, das ist keine unüberbrückbare Distanz. Knapp 30 Kilometer trennen den Hof und den Wohnort von Markus' Familie voneinander und der Junge ist auch nicht wählerisch, was seine Fluchtmöglichkeiten angeht. Mal fährt er ohne Ticket im Zug mit, mal trampt er. Trampen, das ist damals noch weit verbreitet. Natürlich gibt es auch zu dieser Zeit schon Warnungen, nicht zu Fremden ins Auto einzusteigen. Allerdings ist man da lange nicht so misstrauisch, wie man es heute wäre. Da ist dieses Phänomen eigentlich kaum noch zu beobachten, schon gar nicht bei Kindern, aber damals, 1984, da war das keine Seltenheit, dass auch ein Kind im Alter von Markus einfach an der Straße den Daumen rausgehalten hat und dann mit einem Fremden mitgefahren ist. Markus wird von seiner Familie eigentlich als Fremden gegenüber sehr zurückhaltend und als eher schüchtern beschrieben, das hat ihn aber wohl trotzdem nicht davon abgehalten zu trampen. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ist es keine Seltenheit, dass Markus zu Hause auftaucht und auch die Eltern wundert das bald eigentlich gar nicht mehr so richtig. Nur irgendwann wird es für sie einfach zu viel. Immer wieder müssen sie ein ernstes Wort mit ihm reden und auch den Betreuern des Kalmenhofs wird es irgendwann zu bunt. Sie können den 13-Jährigen ja nicht rund um die Uhr überwachen, teilen das auch der Familie mit und auch die Polizei ist immer wieder involviert, etwa wenn es um die Schulpflicht oder um kleinere Delikte geht. Und überhaupt, laut Statuten müssen die Betreuer bei jedem der unzähligen Verschwinden von Markus nicht nur die Familie, sondern auch direkt die Polizei informieren. Und das ist es auch, was Markus Vater zunehmend Sorgen bereitet. Sein Sohn wird bald 14, in Deutschland ist man ab diesem Alter strafmündig und dann ist es nicht mehr mit einem ernsten Wörtchen oder dem Informieren der Eltern getan. Dann könnte Markus ganz schnell vom Kalmenhof in den Jugendknast abrutschen. Es steht zu dieser Zeit wohl auch im Raum, dass Markus wieder zu seinen Eltern nach Wiesbaden ziehen darf, nur braucht es dafür eine positive Prognose. So wird das zumindest in dem ZDF-Beitrag über den Fall ausgedrückt. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie da die Regeln wirklich waren. Immerhin wurde Markus seiner Familie ja nicht etwa durch das Jugendamt weggenommen, sondern es war eine bewusste Entscheidung der Familie, den Jungen in dem Heim unterzubringen. Daher hätte ich jetzt vermutet, dass man die auch einfach wieder rückgängig machen könnte, aber so einfach scheint das zumindest nicht gewesen zu sein. Jedenfalls ist sich die Familie einig, Markus muss sich zusammenreißen. So kann das nicht weitergehen, statt Besserung durch die Unterbringung im Kalmenhof wird alles irgendwie trotzdem immer schlimmer. Am Ende gelingt es dem Vater wohl, Markus klarzumachen, deine Ausflüge machen alles nur noch komplizierter. Wenn du wirklich wieder zurück zu uns willst und nicht nur als Ausreißer, dann musst du jetzt an dir arbeiten. Für Markus ist der Kalmenhof keine Option. Er hasst es dort und daher bricht er dort auch immer wieder aus. Aber wie es aussieht, scheint sich Markus die Worte seines Vaters dieses Mal auch wirklich zu Herzen zu nehmen. Und mit dem besseren Benehmen kommen auch, wie soll man sagen, mehr Privilegien, die ihm im Heim zugutekommen. Zum Beispiel Ausflüge. Einer davon findet am Donnerstag, den 5. Juli 1984 statt. Gemeinsam mit einem anderen Jugendlichen und einem seiner Betreuer darf er einen Ausflug in den Ortskern von Idstein machen. Dort spricht er dann zum letzten Mal mit seiner Familie, also zumindest indirekt bei ihrem Ausflug kommen die drei an einer Telefonzelle vorbei. Markus leiht sich noch Geld von seinem Betreuer, denn er will zu Hause anrufen. Da sind wir wieder bei den Privilegien. Er darf auch am Wochenende nach Hause. Und das ist auch der Grund, warum er daheim anrufen will. Also eigentlich sollte Markus da ja ganz gut drauf gewesen zu sein. Ausflug, Telefonat, die Aussicht auf ein Wochenende zu Hause. Aber nach dem Telefonat, da überschlagen sich die Ereignisse dann so ein bisschen. Denn als Markus aus der Telefonzelle kommt, da will er sich eine Zigarette anzünden. Er wurde schon häufiger beim Rauchen erwischt und eigentlich ist die Ansage auch klar. Er darf es nicht. Er ist ja auch erst 13 Jahre alt, aber das scheint ihm in dieser Situation irgendwie egal zu sein. Weil sein Feuerzeug nicht richtig funktioniert, fragt er seinen Betreuer, ob er ihm mal Feuer geben könne, und darüber geraten die beiden dann in einen Streit. Nichts Wildes eigentlich. Markus bekommt das Erwartbare zu hören, dass er nicht rauchen darf, dass der Betreuer da ganz klare Anweisungen hat, an die er sich auch zu halten habe, und dass er natürlich auch kein Feuerzeug für den Jungen hat. Wie gesagt, nichts Wildes, aber für Markus scheint das in dieser Situation doch irgendwie anders und irgendwie schlimmer zu sein. Nach dem Disput wird er dann richtig sauer, schmeißt dem Betreuer das Feuerzeug und die Zigarette vor die Füße und haut einfach ab. Also eine völlige Überreaktion, und es kann sich im Nachhinein niemand so wirklich erklären, was die Situation für Markus damals so schlimm gemacht hat. Denn es steht ja auch viel auf dem Spiel. Ich denke, selbst wenn er abends oder später wiedergekommen wäre, das wäre natürlich alles andere als vorteilhaft für seine Entwicklung gewesen, jetzt doch wieder abzuhauen, und ob er dann am nächsten Tag nach Hause gedurft hätte, auch das kann man zumindest mal in Frage stellen. Sein Betreuer jedenfalls, der kann ihn in dieser Situation weder aufhalten noch ihm nachlaufen, denn er hat ja auch noch einen anderen Jugendlichen dabei, und den will oder kann er dann mitten in der Stadt auch nicht einfach so alleine lassen. Vielmehr ist es ja fast schon Routine, ist es ja schon der gewohnte Ablauf, Polizei informieren, Eltern informieren und warten, bis Markus, wahrscheinlich bei seinen Eltern, dann wieder auftaucht. Nur dazu wird es nicht kommen. Er ist erst einmal verschwunden, wird dann aber kurz darauf noch einmal gesehen. Ein Mitarbeiter der Bahn entdeckt den Jungen am Bahnhof. Man kann es jetzt nur vermuten, aber der Verdacht liegt natürlich nahe, dass er wieder zu seiner Familie nach Wiesbaden fahren will. Er ist ja, wie gesagt, auch schon mit dem Zug schwarz gefahren. Er entscheidet sich aber aus irgendeinem Grund dann letztendlich doch dagegen. Vielleicht hat er sich beobachtet gefühlt, vielleicht war zu viel, vielleicht zu wenig los, vielleicht dauert es ihm auch einfach nur zu lange. Jedenfalls hat er sich dann wieder vom Bahnsteig entfernt und damit auch aus dem Sichtfeld des Bahnmitarbeiters, und wo er dann hin ist, das ist unbekannt. Aber er wird wiedergesehen. Etwa eine Stunde später wollen sich mehrere Zeugen erinnern, ihn in der Innenstadt von Idstein gesehen zu haben. Zuletzt gegen 18.15 Uhr und zu dieser Uhrzeit an einem Supermarkt in der Idsteiner Straße. Wie ein Zeuge berichtet, hat es so ausgesehen, als ob er auf etwas oder auf irgendjemanden gewartet hätte. Er hat dann auch noch beobachtet, wie der Junge die Straßenseite gewechselt hat, vielleicht ja, um in ein Auto einzusteigen. Machen wir hier einen kleinen Zeitsprung. Wirklich einen kleinen. Keine 10 Minuten später an der Kreisstraße 707 westlich von Idstein-Ehrenbach. 3 Wanderer sind dort unterwegs, denen eine zentrale Rolle in diesem Fall zukommt. Sie scheinen sich irgendwie ein bisschen verlaufen zu haben oder zumindest uneins darüber, ob man dann jetzt noch auf dem richtigen Weg ist oder ob man woanders lang müsse. Und als die Gruppe dann die Landstraße erreicht, da fällt ihnen ein Auto auf, das ziemlich schnell davonrast. Auch andere Zeugen haben dieses Auto gesehen, das mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ehrenbach unterwegs gewesen ist. Die Wanderer ärgern sich vielleicht kurz darüber, konzentrieren sich dann aber wieder darauf, den richtigen Weg zu finden, als einer von ihnen eine grausame Entdeckung macht. Da liegt jemand im Straßengraben. Blut ist zu sehen. Es ist ein Junge, und für die Wanderer drängt sich sofort der Eindruck auf, dass er nicht mehr am Leben ist. Sie verständigen die Polizei, und kurz darauf scheint klar zu sein, das ist die Leiche von Markus Marker. Absolute Gewissheit gibt es dann etwas später, denn da werden die Eltern von Markus verständigt und sie müssen dann einen wirklich schweren Gang machen nach Frankfurt zur Rechtsmedizin, denn sie sollen den Leichnam identifizieren, und genau das machen sie dann auch, denn sie können zweifelsfrei sagen, ja, das ist unser Sohn. Dass sie Markus so eindeutig identifizieren können, das liegt auch an der Art der Wunden, die ihm zugefügt wurden. Das Kind ist nicht entstellt. Zum Tode geführt haben in seinem Fall Schnitte, die ihm jemand zugefügt haben muss. 4 Messerstiche konnten in seinem Rücken entdeckt werden, einer ging in den Hals. Es ist sofort klar, Markus ist Opfer von einem Gewaltverbrechen geworden. An seinem Kinn und an seinen Händen sind außerdem deutliche Schrammen zu sehen. Auch seine Hose ist kaputt, da ist ein Loch drin. Und dazu gibt es dann auch gleich zwei Theorien. Entweder er hat sich gegen den Täter gewehrt und dabei dann etwas abbekommen, oder aber er hatte noch die dann am Ende erfolglose Möglichkeit zu fliehen. Dabei könnte er gestürzt sein und vielleicht hat ihn der Täter daraufhin dann eingeholt. Eine weitere Theorie und denkbare Möglichkeit wäre aber auch, dass Markus schon tot war, als der Täter ihn aus seinem Auto geworfen hat. Relativ unsanft und dabei hat er sich eben die Hose aufgerissen und eine Schürfwunde am Kinn zugezogen. In einem Bericht des Wiesbadener Kuriers von 1984 heißt es auch, dass die Polizei davon ausgeht, dass der Auffindeort der Leiche und der Tatort nicht identisch sind. Also vielleicht wirklich einfach aus dem Auto geworfen. Klingt hart, scheint aber zumindest nicht unwahrscheinlich. Darüber hinaus aber lässt sich nichts an dem Jungen feststellen, was irgendwie auf die Ausführung der Tat oder sogar den Täter hinweisen könnte. Aber in Markus' Klamotten wurde etwas gefunden. Wir wissen ja, dass er, bevor er überhaupt abgehauen ist, seinen Betreuer nach Feuer gefragt hat und sein eigenes dann ja weggeworfen hat. Und mit dem Wissen ist es dann auch interessant, dass in seiner Hosentasche ein Feuerzeug war und auch eine Packung Zigaretten. Das Feuerzeug könnte jetzt auf den Täter zurückführen. Vielleicht hat Markus einen Fremden nach Feuer gefragt und damit ist diese schreckliche Ereigniskette erst in Gang gebracht worden. Nur das Feuerzeug ist kein personalisiertes, hochwertiges oder besonderes Feuerzeug, sondern ein billiges Massenprodukt. A und P steht in roten Buchstaben auf dem weißen Plastikfeuerzeug. Attraktiv und preiswert. Die gab es damals in bestimmten Supermärkten und lassen daher leider keine Rückschlüsse auf den Täter zu. Also wird natürlich weitergesucht. Irgendwas, das den Beamten weiterhilft. Bei der Obduktion von Markus' Leiche wird unter anderem auch sein Mageninhalt analysiert. Denn auch daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, nämlich, dass der 13-Jährige etwa eine halbe Stunde vor seinem Tod noch eine warme Mahlzeit zu sich genommen haben muss. Da liegt der Verdacht nahe, dass er die schon gemeinsam mit dem späteren Täter gegessen hat, denn er hatte ja kein Geld und keine Zeit gehabt dafür. Das liegt ja alles so nah beieinander, sodass die Polizei nun davon ausgeht, die haben zusammen gegessen. Und das klingt alles erst einmal so von außen nach Vertrauen aufbauen. Gib dem Jungen was zu essen, ein paar Zigaretten und so bekommst du ihn mehr und mehr auf deine Seite. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, verschiedene Möglichkeiten abzuklopfen, da gibt es ja noch eine Beobachtung, die für die Ermittler eventuell noch wichtig werden könnte. Nämlich das Auto, das die Wanderer beobachtet haben, das mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ehrenbach davongerast ist. Das ist auch noch mehreren anderen Zeugen aufgefallen, die der Polizei davon erzählt haben und gleich mehrere Personen haben gesagt, das war ein Opel Kadett. Ein älteres Baujahr, vermutlich ein B- oder C-Modell mit Stufenheck. Das Auto soll einen Frontspoiler gehabt haben und vorne auch noch zwei weitere Zusatzscheinwerfer. Außerdem war die Seite irgendwie besonders lackiert oder beklebt. Das könnten Rallye-Streifen gewesen sein. Das würde zumindest auch zum Gesamtbild des Autos passen, das beschrieben wurde. Oder aber eine Beschriftung an den Seiten. Das hilft natürlich schon mal weiter, denn das ist natürlich ein auffälliges Auto. Zwei Dinge erschweren die Ermittlungen dann aber, beziehungsweise sind so ein bisschen enttäuschend. Erstens konnte niemand den Fahrer beschreiben. Es soll ein Mann gewesen sein, aber mehr hat keiner der Zeugen ausmachen können. Und zweitens unterscheidet sich die beschriebene Farbe dann doch recht deutlich von Aussage zu Aussage. Sind die genannten Farbtöne dunkelblau oder dunkelgrün ja noch irgendwie ähnlich und könnten ein erstes Indiz sein, wurde die Wagenfarbe von anderen Zeugen als Bronze oder so in Richtung braun beschrieben, was dann ja doch wieder in eine deutlich andere Richtung geht. Egal. Für die Polizei ist es ein Ermittlungsansatz, dem sie nachgehen will. Ende Juli hat die Polizei insgesamt 700 Autos überprüft, leider bislang ohne Erfolg. Man ist zu dieser Zeit schon mehr als 180 Hinweisen nachgegangen. Keiner davon hat die Sonderkommission, die aus 11 Beamten besteht, aber in Richtung Aufklärung des Verbrechens gebracht. Es braucht also weiterhin Zeugen, um weiterzukommen. Und um da welche zu finden, hat die Polizei schon kurz nach der Tat mehr als 5000 Flugblätter im Bereich Idstein verteilt. Darauf abgedruckt waren Fragen wie, wer hat den Jungen am 5. Juli zwischen 16.20 Uhr und 18.20 Uhr im Bereich Idstein, Ehrenbach oder Neuhof gesehen? Wer hat etwas Verdächtiges bei der K707 gesehen? Und dann auch noch die Frage an Gäste und Arbeiter von Imbissbuden und Gaststätten. Wer hat da einen Jungen und einen Mann zusammen gesehen? Wo haben sie zusammen gegessen? Irgendwo muss Markus vor 18 Uhr noch etwas Warmes gegessen haben und auch Markus' Bekleidung am Tag der Tat wurde beschrieben. Hellblaue Korthose, blaue Kordjacke mit der Aufschrift USA auf der linken Seite, graues Sweatshirt und weiße Turnschuhe. Es wird auch eine Belohnung ausgelobt. 3000 Mark gibt es für denjenigen, dessen Hinweise zur Ergreifung des Täters führen. Die wird kurze Zeit später sogar noch einmal kräftig aufgestockt, liegt dann bei 5000 Mark. Aber auch das führt nicht dazu, dass die Polizei den entscheidenden Hinweis in dem Fall erhält. Völlig offen ist zu dieser Zeit auch das Motiv der Tat. Wie die Beamten erklären, könne man nicht ausschließen, dass auch ein sexuelles Motiv bei dem Täter vorgelegen habe. Konkrete Hinweise darauf oder Spuren dazu gibt es aber nicht. Keine konkreten Anhaltspunkte, wie es damals heißt. Für Markus' Eltern eine quälende Ungewissheit. Was ist mit unserem Sohn passiert und warum musste gerade er sterben? Aber sie sind machtlos. Ein schlimmes Gefühl, dem allen ausgeliefert zu sein. Und in dieser Phase, kurz nach dem Mord, da geschieht noch etwas sehr Seltsames. Seit dem Mord an Markus sind etwa 7 Stunden vergangen, als um 2:30 in der Nacht bei der Familie in Wiesbaden das Telefon klingelt. Zunächst geht niemand ran und irgendwann übernimmt der Anrufbeantworter. Das ist einer von denen, die das, was da auf Band gesprochen wird, simultan auch laut abspielen. Man hat dann zu jeder Zeit noch die Möglichkeit, den Hörer abzunehmen und den Anrufer ja quasi ins Wort zu fallen und das Gespräch dann doch noch anzunehmen. Und auch bei Markus' Familie ist es so, dass sie das mitbekommen. Sie sind zunächst allerdings wie erstarrt, denn die unbekannte Anruferin, die sie da hören, die erzählt wirre Dinge. Die Stimme der Frau wirkt hektisch. Sie atmet schwer und das beschreibt die Familie später, die wirkt irgendwie wie betrunken. Sie sagt, der Bub ist tot, einfach aufgespießt. Der hängt an der Schlinge, hat ein Loch in der Hose, keiner hat Rücksicht genommen. Und dann folgen noch so mehr oder weniger zusammenhanglos die Worte Zigaretten, schwul, Feuer, Streit und ungerecht. Irgendwann, nach dem ersten Schock, greift Markus' Vater sich den Telefonhörer und will wissen, wer da spricht. Er hört noch ein Atmen, ein Schluchzen, aber nach seiner Frage, was die Person über ihren Sohn und den Mord weiß, da legt die unbekannte Anruferin einfach auf. Die Aufzeichnungen bleiben aber trotz Anrufbeantworter für immer verschollen. Denn weil das Gerät zum Zeitpunkt des Anrufs voll war, wurde die Nachricht nicht aufgezeichnet. Und jetzt könnte man ja vermuten, ja gut, das ist eine Bekannte der Familie oder einfach jemand, der die Nummer der Familie aus dem Telefonbuch hat. Auch das war ja früher alles andere als eine Seltenheit, dass man die eigene Nummer im Telefonbuch hat eintragen lassen, die von dem Verbrechen aus irgendeinem Bericht erfahren hat und jetzt sehr schockiert ist und irgendwie auch nicht anders weiß, damit umzugehen, sich auch nicht so richtig traut, mit der Familie zu sprechen oder was auch immer. Nur zu diesem frühen Zeitpunkt, da wurde über den Mord noch überhaupt nicht berichtet. Heute geht das ja alles sehr, sehr schnell und da wäre das gar nicht mal so verwunderlich. Nur zur damaligen Zeit, da malten die Mühlen eben langsamer. Daher sind diese Halbsätze wie einfach aufgespießt, Loch in der Hose und Zigaretten und Feuer nicht einfach Inhalt dessen, was die Frau womöglich irgendwo aufgeschnappt hat, sondern Täterwissen. Niemand konnte zu dieser Zeit wissen, dass und wie Markus gestorben ist, dass seine Hose aufgerissen war und dass Zigaretten und dieses Feuerzeug möglicherweise eine Rolle in dem Fall gespielt haben. Ist es also die Täterin in diesem Fall, die ganz aufgelöst bei der Familie anrufen will, sich dann aber nicht traut, mehr zu erzählen? Oder kennt die Frau den Täter? Hat sich jemand anvertraut und sie kann mit dieser Schuld als Mitwisserin nicht richtig umgehen? Alles denkbare Möglichkeiten. Oder aber es könnte sich auch um eine Mitarbeiterin des Kalmenhofs handeln. Aber auch das ist seltsam und so bleibt diese Anruferin eigentlich das größte Puzzlestück in diesem Fall, in dem ja noch so viel offen und denkbar ist. Nur so richtig weiterarbeiten kann man damit jetzt auch nicht. Das wirft nochmal mehr Fragen auf, als dass es Antworten ermöglicht. Zumindest gibt es jetzt ziemlich viele Ansätze, die man in dem Fall verfolgen könnte. Und genau das machte auch die Polizei damals, aber eine Überschrift des Wiesbadener Kuriers von damals, die fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Die Kripo tritt auf der Stelle. Man kommt nicht wirklich weiter. Ja, die Belohnung wird von 3.000 auf 5.000 Mark erhöht, aber das ist dann auch das Einzige, was man einen Monat später noch über den Fall zu lesen bekommt. 180 Hinweisen ist man dann nachgegangen, aber entscheidende waren nicht dabei. Und dann vergeht Zeit. Viel Zeit, in der die Öffentlichkeit nichts mehr über den Fall Markus Marker erfährt, bis dann 2024, genauer gesagt am 11. April, der Wiesbadener Kurier schreibt, Cold Case wird neu aufgerollt. Und das bezieht sich genau auf unseren Fall. Irgendwann wurde die Sonderkommission aufgelöst. Es haben einfach die neuen Hinweise gefehlt, wie ein Sprecher der Polizei Westhessen dem Kurier berichtet hat. Mit den damaligen Mitteln sei man nicht mehr weitergekommen und der Fall wurde schließlich zurückgestellt. Aber wir kennen ja alle den Spruch, Mord verjährt nicht, und was häufig nach schlechtem Fernsehkrimi klingt, ist aber auch in Wirklichkeit so. Da wird dann nicht gesagt, okay, der Fall ist durch, den können wir einfach nicht mehr abschließen, sondern er wird zu einem Cold Case. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt, so ein Cold Case, den kann man sich immer mal wieder auf den Schreibtisch holen und einfach schauen, was haben wir vielleicht übersehen? Wo könnte man aus heutiger Sicht noch einmal ansetzen? Und vor allem, welche technischen Methoden haben wir heute zur Verfügung, die es damals noch gar nicht gegeben hat? Und wenn ein Fall so weit zurückliegt, klar, dann steigen die Chancen einer Aufklärung nicht unbedingt immer weiter, aber zumindest die Methoden entwickeln sich doch sehr deutlich und in sehr großen Schritten weiter, je weiter so ein Fall zurückliegt. Wir schauen regelmäßig, welche neuen Ermittlungsmethoden wir bei der Polizei haben oder welche neuen Ideen Ermittler eventuell mitbringen und holen solche Fälle dann hervor und bewerten sie neu. Wie auch in diesem Fall, so der Polizeisprecher. Und so eine Bewertung hat es dann auch im Fall Markus Marker gegeben und jetzt soll, wie damals eigentlich, wieder eine breite Öffentlichkeit in die Aufklärung mit einbezogen werden. Auf dem Edsteiner Wochenmarkt hat die Polizei im Frühjahr 24 deshalb einen Stand aufgebaut und dort auch wieder Flugblätter verteilt und die Menschen angesprochen. Erklärt, worum es geht, was helfen könnte, also Hinweise zum Opfer, zum Täter, zum Opel Kadett und dessen Fahrer, selbst wenn man nur etwas gehört oder erzählt bekommen hat. Die Beamten, die nehmen da wirklich jeden Hinweis auf und nehmen auch wirklich jeden Hinweis ernst. Die Polizei will zu dieser Zeit aber nicht nur in Edstein für den Fall sensibilisieren, sondern auch noch eine viel größere Öffentlichkeit mit einbeziehen. Deshalb ist für den Abend des 17. April auch die Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst geplant. Wir sind zuversichtlich, dass wir beim Auswerten gute Hinweise bekommen, um diese Tat aufzuklären, erklärt der Polizeisprecher. Und dafür wird die Belohnung dann auch noch einmal nach oben geschraubt, denn aus den 5.000 Mark sind mittlerweile 5.000 Euro geworden, die für denjenigen winken, der entsprechende Hinweise geben kann. Und vor allem, selbst wenn es Mitwissende gab, dann haben die mittlerweile nichts mehr zu befürchten. Ja, Mord verjährt nie, das haben wir gehört, aber die Mitwisser, die müssen keine Strafverfolgung mehr befürchten. Und vielleicht lockt diese Aussage ja doch noch jemanden hervor, sich zu öffnen. Und Hinweise, die gibt es. Schon 2 Stunden nach der Aktion auf dem Marktplatz in Edstein seien 2 Anrufe mit Hinweisen eingegangen, denen die Polizei dann auch direkt nachgeht. Die Beamten sprechen von mehreren Erkenntnissen, die sich ergeben hätten, über die sie dann bei Aktenzeichen XY informieren wollen. Erste Hinweise, warum gerade jetzt wieder so viel Interesse auf dem Fall liegt, die gibt es aber schon einen Tag vorher. 40 Jahre nach der Tat ist es der Polizei gelungen, eine DNA-Spur zu extrahieren, die tatrelevant sein könnte. Mehr wird dazu erst einmal nicht gesagt. Außerdem hat man kommuniziert, dass man ein sexuelles Motiv jetzt hinter der Tat vermute. In der ZDF-Sendung erläutert Kriminalhauptkommissarin Chiara Markert aus Wiesbaden dann auch die Theorie dazu. Da die Messerstiche im Rücken des Opfers sind, könnte das bedeuten, dass der Wagen am Waldrand gehalten habe. Markus könnte weggelaufen sein, als sich der Täter ihm nähern wollte. Dann könnte er den Jungen verfolgt und ihn schließlich eingeholt und erstochen haben. Nach der Ausstrahlung als großer Filmfall bei Aktenzeichen XY, da wächst die Zahl der eingegangenen Hinweise, kombiniert mit der Flugblattaktion, auf über 70 an. Auf Nachfrage konnte man nach der Sendung aber noch nicht sagen, ob da auch der entscheidende Hinweis zur Aufklärung dabei war oder auch allgemein etwas zur Qualität der Hinweise sagen, denn das dauert jetzt natürlich erst einmal, die auch alle auszuwerten. Was man aber sagen kann, zu der mysteriösen Anruferin sind auch Hinweise eingegangen. Aber auch da erfährt die Öffentlichkeit erst einmal nichts weiteres. Vor kurzem habe ich nochmal nachgefragt. Da wurde erklärt, die Hinweise nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY, die bezogen sich auf verdächtige Personen oder ein am Tatort aufgefundenes Fahrzeug. Auch ehemalige Bekannte von Markus haben sich gemeldet. Ich habe dann auch beim Polizeipräsidium Westhessen nachgefragt und die haben mir gesagt, es wird aktuell noch ermittelt. Und das finde ich ziemlich spannend. Und es wäre ja unglaublich, dass, wenn ihr diesen Fall hier hört, die Ermittlungen vielleicht endlich erfolgreich abgeschlossen sind. Je nachdem, wann ihr das tut, könnte das nämlich gar nicht mal so unwahrscheinlich sein. Im April 2025 sagt ein Sprecher der Polizei nämlich auf meine Anfrage, da am Tatort mehrere unbekannte DNA-Spuren gesichert werden konnten, besteht weiterhin eine nicht nur unerhebliche Chance zur Aufklärung des Verbrechens. Und das klingt ja sehr nach, es besteht eine erhebliche Chance auf die Aufklärung. Nur sagt die Polizei auch, wie wahrscheinlich ein Erfolg jetzt ist, das kann man nicht sagen. Und Zitat, ein Ende der Ermittlungen ist aktuell nicht absehbar. Ja, das dämpft das Ganze dann doch etwas, aber trotzdem. Da gibt es nun also nach über 40 Jahren doch noch Ansätze. Und es wäre ja bei weitem auch nicht der erste Fall, den man nach so langer Zeit doch noch aufklären könnte. Mir fällt da direkt auch ein Fall von Abgrundtief ein. Das war in der dritten Staffel, Folge 9, der Fall Jutta Hoffmann. 37 Jahre hat es da gedauert, aber dann konnte ein Täter ermittelt und schließlich auch verurteilt werden. Und es gibt auch noch weitere Parallelen. Auch hier wurde ein Kind ermordet. Jutta war 15 Jahre alt, als sie sterben musste, und auch hier hat es eine DNA-Analyse gegeben, die am Ende Gewissheit brachte. Also unmöglich ist auch nach über 40 Jahren nichts. Im Fall Markus Marker berichtet der Polizeisprecher, dass man im Verlauf der Ermittlungen damals eine dreistellige Anzahl an DNA-Proben erhoben habe, die bisher aber im Abgleich mit den am Tatort gefundenen Spuren nicht zu einem Treffer geführt haben. Außerdem seien weitere Untersuchungen der Kleidung und Gegenstände des Opfers im Zulauf, sodass, Zitat, möglicherweise im weiteren Verlauf der Ermittlungen noch Treffer generiert werden könnten. Also, ich will bei so einem Fall wirklich nicht von guten Nachrichten sprechen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Immerhin tut sich da derzeit wohl etwas und das ist wirklich gut. Wobei es natürlich auch sein kann, dass der Täter längst gestorben ist, aber wir müssen abwarten. Vielleicht werden wir es ja noch erfahren. Den Hinterbliebenen, vor allem natürlich den Eltern und Geschwistern von Markus, wäre das auf jeden Fall zu wünschen, dass sie endlich Gewissheit haben, wer für den Tod verantwortlich ist. Vielleicht auch ein Warum und dass die Tat nicht ohne Strafe bleibt. Das bringt ihnen ihren Sohn auch nicht wieder zurück, aber hilft vielleicht zumindest ein bisschen dabei, die Sache zu verarbeiten und vielleicht auch abschließen zu können. Immerhin ist das oftmals in solchen Fällen ein Faktor, dieses nicht abschließen können, weil so viele Fragen unbeantwortet bleiben. Wie gesagt, es wäre ihnen zu wünschen. Und damit endet unser heutiger Fall, nicht aber die Ermittlungen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn ihr mögt, gebt uns gerne eine gute Bewertung, das hilft uns sehr weiter. Und abonniert unseren Podcast, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Damit verabschiede ich mich, sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.